Ich traue mich gar nicht da wirklich vor, mit so viel Technik um mich rum. Ja, dritter Advent, eine Woche vor Weihnachten. Weiß nicht, wie es euch geht. Als ich Kind war, das wisst ihr wahrscheinlich auch noch, Weihnachten, Geschenke, Brätle, Essen, Familie war schön. Als ich älter geworden bin, schon ein bisschen anstrengend im Beruf, schon ein bisschen Richtung Ende, da war Weihnachten für mich so was Ähnliches wie der Regenbogen. Das ist was Fixes. Das ist was wiederkommt, was bleibt. Egal wie gut es dir geht oder wie dreckig es dir geht, Weihnachten kommt, Heiliger Abend kommt. Das steht in unserem Leben. Und wenn wir jetzt am dritten Advent eine Woche vor Weihnachten stehen, überlegen wir uns vielleicht auch ein bisschen, wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Und ich würde mal vorschlagen, dass man das Lied jetzt einfach singt. Ja, hast du es rausgesucht in der Technik? Alles? Und jetzt brauchen wir nur noch jemanden, der es anstimmt und dann funktioniert es. Passt es?
Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? O allerweit Verlangen, o meiner Seelenziel. O Jesu, Jesu, setze mir selbst die Fackel bei.
Ihr habt gut gesungen, danke. Also meine Adventspredigt ist ein bisschen anders als vielleicht üblich. Die kommt nämlich aus einem ganz alten, alttestamentlichen Text aus 5. Mose 18. In 5. Mose 18 lesen wir, einem Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Nach allem, was du vom Herrn, deinem Gott, am Horeb erbeten hast, am Tag der Versammlung, indem du sagtest, ich möchte die Stimme des Herrn, meines Gottes, nicht länger hören. Und dieses große Feuer möchte ich nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. Da sprach der Herr zu mir, sie haben recht getan mit dem, was sie geredet haben. Einen Propheten wie dich will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen. Ich will meine Worte in seinen Mund legen, und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. Und es wird geschehen, der Mann, der nicht auf meine Worte hört, die er in meinem Namen reden wird, von dem werde ich Rechenschaft fordern. Das ist ein bisschen lange vor Weihnachten, vor Christi Geburt. Das ist auch ein bisschen lange vor dem Propheten Micha, der ja, du in Bethlehem, in Ephrata wird er gebeten. Und ich denke, der Text wird interessant. Wir finden in 5. Mose praktisch die Abschiedsreden des Mose, seinen letzten Segen an sein Volk. Wir finden eine Art Zusammenfassung der vorhergehenden Bücher Mose. Und unser Text hier, der nimmt Bezug auf 2. Mose 19. Als Gott unter Donnern und Blitzer auf der Berg Horeb herunterkam, da als der ganze Berg gebebt hat, gezittert hat, geraucht hat, als es laut war, gekracht hat, schrecklich war, so etwas mutige Altertumsforscher, Historiker, die denken an die Landung eines großen Raumschiffs auf dem Berg. Aber ob das stimmt, weiß ich jeder. Das Volk muss vorher sich 3 Tage lang reinigen, durfte den Berg dann auch weder betreten noch berühren. Die Stimme Gottes war laut. Ja, es ging wahrscheinlich, denke ich, von meiner Erinnerung um die Gesetzestafeln. Und logisch, dass die Leute da Angst gekriegt haben. Und Gott hat auch verstanden, dass die Angst hatten. Und dann tröstet er sie und sagt, einen Propheten werde ich euch schicken, der dann gleich wie Mose euch Gottes Wort vermittelt, euch führt, euch leitet und ihr müsst mir nicht mehr direkt in meiner Schrecklichkeit begegnen. Das Ereignis ist jetzt, stand heute etwa 3.500 Jahre alt und trotzdem denke ich noch recht interessant. Ich habe 3 Punkte, einen Propheten, Prophet allgemein, da brauche ich nicht viel dazu sagen. Punkt 2, gleich wie mich, wenn Mose oder Jesus gleich wie Mose ist und Mose gleich wie Jesus ist oder ähnlich ist, müsse der Parallele sein. Und Punkt 3, und doch ganz anders. Da bleibe ich dann länger. Einem Propheten. Im Alten Testament wird der Begriff Prophet etwa 140 Mal gebraucht und erwähnt. Wenn wir so in unserem Glauben und in unserer Bibel zurückblicken, ist der Prophet eigentlich ein gängiger Begriff, das wissen wir, der war da, er ist aus der Geschichte Israels ja nicht wegzudenken. In der griechischen Übersetzung wird er bezeichnet als Prophetes, das heißt so die Bedeutung Verkündiger, Sprecher oder bin ich irgendwo falsch. Und es ist weithin an der Verkündigung ja der Zukunft gedacht. So auf den ersten Blick ist ein Prophet ja das auch für uns. Einer, der Israel, der Welt die Zukunft vorausgesagt hat. Einer, der einzelnen Personen auch die Zukunft vorausgesagt hat. Nur ein Prophet konnte ja heute den ganzen Tag nur Zukunft voraussagen. Ja? Also 6 Tage in der Woche. Und am 7. Tag soll er ja ruhen, auch der Prophet. Das war nicht sein Alltag. Wir kennen mehr die prophetischen Highlights. In der Bibel finden wir noch, oder im Hebräischen finden wir den Prophet, den Begriff Nabi. Nabi, das heißt Sprecher, Verkündiger. Wahrscheinlich Berufener. Oder öfters wird es als Berufener übersetzt. Also in der Kombination eigentlich war der Prophet dann ein berufener Sprecher. Ein berufener Sprecher Gottes. Du könntest heute auch sagen, der Regierungssprecher Gottes. Jesaja sagt es von sich dann und er sagt, hört mir zu, ihr Inseln, ihr Völker in der Ferne, merkt auf, der Herr hat mich berufen von Mutterleib an. Und dann hat er verkündigt. Des Öfteren finden wir auch die Bezeichnung Roe, laut Luther, Seher oder Schauer. Wir finden die Bezeichnung Kosse, laut Luther auch Seher. In beiden Fällen wird er offensichtlich auf die Art des Empfangs der Botschaft angespielt. Ja. Gott zeigt dem Propheten das Geschehen der Zukunft in Form von einer Vision, in Form von einem Traum, vielleicht auch in Form einer Offenbarung, die du einfach plötzlich im Herzen hast. Und der Prophet, der hat dann versucht, dieses Geschehen zu übersetzen, in der orientalischen Bibelsprache damals, ja, in der orientalischen Bibelsprache. Wenn man an die Offenbarung denkt, wird es deutlich, da gibt es Siegelgericht, da gibt es Posaunengericht, da gibt es Kornschale, da gibt es vier Reiter in vier verschiedenen Farben, da gibt es das Tier mit 10 Hörnern, das aus dem Meer steigt. Also das sind Bilder, die heute noch nicht so richtig aufgelöst sind, meines Erachtens. Samuel beschreibt den Prophet so zusammenfassend so von der Begrifflichkeit her, weil er schreibt, die Geschichte des König Davids, siehe, sie ist geschrieben in der Geschichte Samuels des Sehers und in der Geschichte Nathans des Propheten und in der Geschichte Gads des Schauers. Steht tatsächlich so in 1. Samuel 9, Vers 29, alle drei Begriffe beieinander. Ja. Und das sind ja auch die Dinge, die wir ja so weitgehend mit dem Propheten verbindet. Der Seher, der Mann Gottes, der nicht in die Zukunft sehen kann, sondern dem Gott die Zukunft offenbart. Gott offenbart dem Propheten die Zukunft des ganzen Volkes Israels, die Zukunft der umliegenden Völker. Gott offenbart dem Propheten aber auch die Zukunft vom einzelnen Mann oder einer einzelnen Frau. Ja, König Hiskia verkündet er noch 15 Jahre Lebenszeit, 2. Könige 20 und anderen. Wir kennen vielleicht die Königin Isabel in 2. Könige 9. Die werden die Hunde fressen, sagt der Prophet. Und sie ist auch von den Hunden gefressen worden. Im Alltag des Propheten, da war einfach der Mann Gottes. Ja, er war einfach der Mann Gottes. 1. Könige 12 lesen wir, da geschah das Wort Gottes zu Jeremia, dem Manne Gottes. Und in 1. Samuel 2 lesen wir, und es kam ein Mann Gottes zu Eli. Zuvor allerdings hat Gott auch Abraham als Propheten bezeichnet. 1. Mose 20, Gott hat ja Abraham ebenfalls die Zukunft offenbart, hat ihn geführt, hat ihm zu ihm gesprochen. Aber wir bleiben heute bei Mose. Jetzt bin ich wieder klar. Punkt 2. Einem Propheten gleich wie mich. Wenn wir an Mose denken, weiß ich dann, was ihr denkt, dann denken wir wahrscheinlich eher ans Gesetz, das durch Mose übermittelt wurde. Oder wir denken an seine Geschichte. Das Findelkind, der Königssohn, der Totschläger, tolle Jungschargeschichte, danach von Gott berufen, Israel 40 Jahre durch die Wüste zu führen. Und dann wird er von Gott als Prophet bezeichnet. Und zwar als ein so besonderer und so großer Prophet, dass Gott ihn als Maßstab nimmt und sagt, einem Propheten gleich dir will ich ihn aus der Mitte ihrer Brüder erwecken und ich will meine Worte in seinen Mund legen, und er wird zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebieten werde. Und der Mose, das war jetzt nicht wirklich ein schwäbischer Pietist, gell? Also der sagt dann nicht, der Herr, das bin ich doch gar nicht würdig und ich bin ja so ein schlechter Mensch und ich kann das doch gar nicht. Der Mose, der steht da dazu, er weiß, dass ein großer Prophet ist. Und das sagt er dann auch und sagt zu seinem Volk, einen Propheten aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, gleich mir, wird Jehova, dein Gott, dir erwecken. Auf ihn sollt ihr hören. Also, ihr Lieben, dieses Selbstbewusstsein tät uns Christen manchmal ganz gut. Heute wissen wir im Rückblick, dass der Herr Jesus dieser von Mose angekündigte Prophet gewesen ist. Und da kannst du ja eigentlich nur staunen, zumindest ich, wenn ich sehe, wie hoch angesehen Mose in den Augen Gottes war. Denn Gott hat ja gewusst, dass der Prophet, der sein wird wie Mose, sein eigener Sohn sein wird. Und dass der Herr Jesus tatsächlich auch gemeint war mit diesem Propheten, das sagt er uns ja selbst in Johannes 5. Dort sagt er, wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben. Nun, wenn Gott sagt, Jesus wäre gleich wie Mose, Mose wäre gleich wie Jesus, dann müssen ja ein paar Gemeinsamkeiten sein. Ich zähle mal ein paar Gemeinsamkeiten auf, nur kurz und bündig eigentlich. Es gibt noch mehr, aber soll ja nicht der Inhalt der Predigt sein. Wir finden ein paar Punkte, die identisch sind eigentlich. Wir finden ein paar Punkte, die ein bisschen verschiedene andere Ausrichtung haben. Und dann finden wir noch ein bisschen was, das ganz anders ist. Also ein paar Punkte, die identisch sind. Mose sollte ja schon als Kind getötet werden, wie damals ja alle Nachkommen der Hebräer. Jesus sollte ebenfalls als Kind getötet werden. Herodes ließ alle männlichen Nachkommen in Bethlehem umbringen, um so den König der Juden bestimmt auch zu erwischen. Allerdings ist ihm das ja nicht gelungen. Mose hat in Ägypten überlebt und Jesus wurde von seinem Vater, in Anführungszeichen, von seinen Eltern auch nach Ägypten gebracht, um dort zu überleben. Die Hebräer in der Sklaverei Ägyptens, die haben die Hilfe des Mose ja nicht annehmen wollen. Und er musste dann ja auch fliehen, weil er es ein bisschen falsch angefangen hat. Israel wollte die Hilfe ihres Messias auch nicht annehmen. Von ihm heißt es, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Von Mose heißt es in 4. Mose 12, Mose war ein sehr demütiger Mensch, mehr als alle Menschen auf Erden. Jesus sagt von sich, lernet von mir, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Fünfter Punkt, Mose hat von Gott das Gesetz bekommen, aufgerichtet, ich sag mal, er hat es möglich gehalten. Ja. Christus hat das Gesetz allerdings völlig gehalten, dadurch hat er es erfüllt. Ja, also das Gesetz hatte eine Aufgabe, die kein Mensch erfüllen konnte, bis auf Jesus. Und damit war das Gesetz dann erfüllt und erledigt. Ja. Es war ausgeführt, zu Ende gebracht. Letzter Punkt. Mose trat für sein Volk in den Riss, wollte die Schuld auf sich nehmen, damals beim goldenen Kalb, also bei unserer Geschichte. Und Christus trat auch für sein Volk in den Riss, sogar für seine Henker. Sie wissen nicht, was sie tun, hat er gebetet. Somit kann man in vielen Dingen schon vergleichen und sage einem Propheten gleich mir. Und gleich wie bei Mose wird auch sein, sagt Gott, es wird geschehen, der Mann, der nicht auf meine Worte hört, der in meinem Namen reden wird, von dem werde ich Rechenschaft fordern. Steht das heute auch über euer Leben? Nur Frage, hypothetische Frage. Ja, wenn wir nicht auf seine Worte hören, wird er dann von uns Rechenschaft fordern? Ich komme am Schluss dann noch drauf. Und jetzt Punkt 3, doch ganz anders. Jetzt kommen wir zu ein paar Dinge, die sehr ähnlich beginnen und dann aber doch einen anderen Weg nehmen. Mose musste sterben auf dem Berg Nebo, weil er, Mose, gesündigt hatte, beziehungsweise mal ungehorsam war. Christus musste sterben, weil wir gesündigt haben und ungehorsam sind. Nicht waren, sind, denke ich. Also das heißt, Mose starb wegen seiner eigenen Schuld, Christus starb wegen unserer Schuld. Punkt 2, Mose hat sein Volk, Betonung liegt auf Volk, Mose hat sein Volk aus der Gefangenschaft und der Sklaverei herausgeführt, obwohl sie ja eigentlich immer wieder mal rebelliert haben. Der Jesus hat kein Volk, sondern seine Gemeinde aus vielen Völkern, somit auch uns, aus der Gefangenschaft herausgeführt, nämlich unter der Macht der Sünde und uns freigemacht, trotz unserer Widerspenstigkeit. Und der wichtigste Unterschied, der bei uns nie in der Form beachtet wird oder sehr selten, obwohl er eigentlich dramatisch unterschiedlich ist, Mose führte sein Volk, wieder Volk, ins gelobte Land Israel. Das gelobte Land Israel, das sollte ihre zukünftige und ewige Heimat sein. Das Land Israel ist hier auf dieser Erde. Der Herr Jesus, der hat seine Gemeinde hier auf dieser Erde zu Fremdlingen gemacht und hat uns versetzt in sein Reich, beziehungsweise in das Reich Gottes. Und ich habe so den Eindruck, wenn ich unser Leben ansehe immer, das haben wir jetzt so ganz begriffen. Ja. Es ist aber nicht nur so, dass jetzt hier einer von beiden was falsch gemacht hat. Es ist auch so, dass einer der beiden an seiner Berufung vorbeigelaufen wäre. Mose tat, wozu er berufen und gesandt wurde, und der Herr Jesus natürlich auch. Abraham und Mose, die gehören ja zu dem, was wir Alten Bund nennen. Also eigentlich ist es der erste Bund, der Alte, der gilt ja noch für Israel. was dieser Bund beinhaltet, das können wir nachlesen in 1. Mose 12 und in 1. Mose 15. Dort wollte Abraham von Gott eine Bestätigung haben, dass das auch alles so kommen wird, wie Gott ihm versprochen hat. Das mit dem großen Volk, das mit dem Land, mit Milch und Honig. Und Gott hatte dann einen Vertrag gemacht, einen Bund mit Abraham, entsprechend der damaligen Sitte. Abraham musste einige Opfertiere in der Mitte trennen, musste die Hälften einander gegenüberlegen und Gott ging dann in Form einer Feuerflamme zwischen diesen zwei Hälften hindurch und Abraham hinterher ging auch durch. Der Bund zwischen Gott und Abraham, der war ein ganz normales Rechtsgeschäft, abgeschlossen so, wie es damals üblich war. Man machte zwei Hälften, man ging dann zwischen den beiden Hälften hindurch und hat diese beiden Hälften quasi mit sich selbst wieder zusammengefügt. Da war das Bindeglied, hat damit ausgedrückt, dass man den Vertrag hält, dass beide Seiten den Vertrag halten. Und bei diesem Vertrag, den Gott mit Abraham gemacht hat, wisst ihr, da ist überhaupt nichts dabei mit Erlösung. Da ist überhaupt nichts dabei mit Vergebung. Da ist auch nichts dabei mit ewigem Leben. Da ist auch nichts dabei mit Himmel und Hölle. Der Bund hat nur bedeutet, Abrahams Erben werden das Land besitzen. Dort werden sie dann zum Segen aller Geschlechter auf Erden werden. Und Gott verbirgt sich per Vertrag selbst dafür. Gott sagt Abraham aber auch, dass sie erst noch 4 Jahre irgendwo gefangen sind, dass 4 Menschenalter vergehen werden, bis dieser Prophet dann kommt. Nach diesen 400 Jahren, dann kam dann Mose, der Prophet. Er führte sein Volk bis zu dem Land, das Abraham aufgrund seines Gehorsams verheißen wurde. Das Volk Israel ist so groß, wie Abraham damals durchgezogen ist. Ja, das, was Abraham durchmarschiert hat und gesehen hat, das ist heute das Land Israel. Oder zumindest damals war es, wie es heute ich weiß nicht. Und dort sollten die Nachkommen Abrahams dann zum Segen aller Völker werden. Das wurde ihnen, wurde Abraham versprochen, damals aufgrund seines Gehorsams. Darauf warten wir ja noch. Wenn wir die Geschichte Israels weiterverfolgen, dann ist die ja ziemlich hart und ziemlich wechselhaft. Gott stellt ihnen nämlich eine nicht ganz einfache Bedingung in 2. Mose 19. Dort sagt er, werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, dann sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und jetzt ist das Gemeine an der Geschichte, dass es auch damals in den Verträgen schon Kleingedrucktes gab. Na, mal mit der heutigen Sprache ausgedrückt. Jetzt kommt nämlich das Kleingedruckte, das findet man schön in der Apokryphen, im Baruch. Dort sagt Gott, wenn ihr meiner Stimme nicht gehorchen werdet, so wird gewiss diese große und zahlreiche Menge ganz klein werden unter den Heiden, unter die ich sie zerstreuen will. Und genau das ist das, was geschehen ist und geschieht bis auf den heutigen Tag. Aufgrund von Israels Ungehorsam nahm die Geschichte des Volkes doch einen recht brutalen Verlauf. Durch die ganze Bibel hindurch, bis zum Holocaust und bis heute zu der Hamas und zu den Palästinensern. Die zahlreiche Menge, die ist tatsächlich klein geworden und trotz allem gilt der Vertrag Gottes nach wie vor. Wir sehen ja eigentlich, dass Gott sein Versprechen sogar hält. Dass Gott sein Volk wieder zurückgeführt hat in das gelobte Land, das er schon Abraham versprochen hat, geht doch vor unsere Augen in Erfüllung. Und wenn wir die Offenbarung reingucken, dann finden wir noch einen Blick in die Zukunft Israels, die ich jetzt kurz zusammenfasse, einfach um nachher den Unterschied besser rauszukriegen. Ja? Wir wissen aus Offenbarung 20, dass der Satan irgendwann mal 1000 Jahre lang gebunden sein wird. Und dass Israel in dieser Zeit in Frieden den Völkern zum Segen werden wird. Und das alles geschieht hier auf dieser Erde. Nach dem jüngsten Gericht dann wird es eine neue Erde geben, ein neuer Himmel geben, wird ein neues Jerusalem geben. Das wissen wir aus Offenbarung 21. Und dieses neue Jerusalem wird vom Himmel herabgesenkt werden. Gott wird in ihm wohnen, einschließlich unseres Herrn. Das hört sich alles sehr fantastisch an. Sowieso, wenn man denkt, dass das neue Jerusalem ein Würfel ist, dann mit 2000 Kilometern Länge. Ja, hört sich alles sehr fantastisch an. Ist es auch. Aber was ich sagen will, es ist eine neue Erde, ein neues Jerusalem, darin das Volk Gottes, darin die, die im Buch des Lebens geschrieben waren. Und hier findet dann der Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, seine endgültige Erfüllung. Hier ist dann der Auftrag des Mose auch ausgeführt, Israel ist im gelobten Land auf der neuen Erde. Aber wichtig, das alles findet auf der Erde statt. Zunächst auf unserer Erde, danach auf der neuen Erde. Dort auf der neuen Erde wird endlich die Israels Berufung am Ziel sein. Und an diesem Werdegang kommen manche Ausleger auf die durchaus logische Folgerung, dass Israel eine Berufung hat, die sich auf diese Erde bezieht. Und Gott wird unter ihnen sein auf dieser Erde. Und Israel wird zum Segen sein aller Geschlechter auf dieser Erde. Gleich wie Mose und doch ganz anders. In der Zeit allerdings, in der Israel zerstreut war, und das ja auch nur teilweise ist, gibt es ein Zeitalter der Gnade. Da drin sind wir. Ein Zeitalter der Gemeinde. Und der Herr Jesus hat ja seine Gemeinde nicht in ein gelobtes Land geführt auf dieser Erde, sondern er hat uns auf dieser Erde zu Fremdlingen gemacht und er hat uns eine Heimat gegeben im Himmel, hat uns versetzt in das Reich des Sohnes, in das Reich Gottes. Das ergibt doch für uns einen völlig anderen Blickwinkel auf unsere Berufung. Wir als Gemeinde Jesu haben doch danach eine Berufung, die nicht auf dieser Erde ist, denn hat Israel die Berufung, sondern wir haben eine Berufung, die im Himmel ihre Erfüllung findet. Wenn bei Israel vom verheißenen Segen die Rede ist, das ist dann ein Land, in dem Milch und Honig fließt, dann sind das Gesundheit und viele Kinder und ein gelingendes Leben in Sicherheit. Die Gemeinde Jesu aber aus den Nationen, die ist ja nicht ein Volk, sondern die setzt sich ja zusammen aus einzelnen Gläubigen, aus vielen Völkern weltweit. Und diese Gemeinde, die hat auch durch Christus ein völlig anderes Verhältnis zu Gott, als es das Volk Israel je hatte und auch nie haben wird. Das wird ganz schnell deutlich, wenn wir mal unsere grundsätzliche Bestimmung ein bisschen ansehen. Denn da geht es nur um geistliche Dinge, nur um geistliche Aussage. Da ist nichts Materielles dabei, nichts Irdisches. Paulus schreibt an die Korinther, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, den ihr von Gott habt? Und dann schreibt er auch noch, wisst ihr nicht, dass ihr nicht euch selbst gehört? Wisst ihr das, dass ihr nicht euch selbst gehört? Ja, wir bestimmen unser Leben, wie es uns passt. Dürfen wir Einigkeit? Es gehört ja gar nicht uns selbst. Gott beführt und Gott bestimmt. Er führt uns auch dann, wenn es uns nicht passt. Aber wir sind ja nicht nur ein Tempel des Geistes. Darüber hinaus ist ja jeder von uns Glied am Leib Christi. Und wir alle zusammen bilden ja den kompletten Leib Christi. Ja? Der eine ist der Fuß, der geht, der andere ist die Hand, die hilft, der dritte ist der Mund, der redet, könnte ich jetzt sagen, der vierte ist das Auge, die Not sieht und so weiter. Gemeinsam sind wir der ganze Leib Christi, jeder an seinem Platz. Und Christus ist dann unser Haupt, steht in Epheser 4 alles. Bei der Gemeinde geht es nur um solche geistlichen Dinge. Die hängen immer irgendwie mit dem Himmel zusammen und nicht mit der Erde. Ich schlüssel das nochmal ein bisschen auf. Ja, also wir haben die Verheißung, die im Himmel ihre Erfüllung finden wird. Paulus schreibt an die Epheser im Kapitel 1, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Also, wir haben einen geistlichen Segen. Und dieser geistliche Segen befindet sich nicht auf dieser Erde, sondern befindet sich im Himmel. Wenn wir also diesen Segen haben wollen, dann müssen wir dorthin, wo dieser Segen ist. Ja? Und der ist im Himmel. Wenn ich das hier jetzt so weiter auslege, wie ich es für richtig halte, wird meine Frau wahrscheinlich schon heimlich grinsen. Und ihr könnt einfach alles prüfen und gucken, ob ihr mir widersprechen könnt irgendwo, ja? Okay, ich lasse mich drauf ein. Der geistliche Segen, mit dem wir durch Christus gesegnet sind im Himmel, der beinhaltet ja verschiedene Dinge, die in Epheser 1 weiter aufgezählt werden. Das ist zunächst mal unsere Auserwählung, denn dort steht, dass wir auserwählt sind seit Grundlegung der Welt. Gott hat schon damals gewusst, dass er euch oder mich haben wollte. Und ich überlege mir jetzt nicht, warum er mich oder euch haben wollte, sondern ich sage einfach Danke. Ja, ich sage einfach Danke. Das ist nämlich ein großes Vorrecht und ein Vorzug. Das zweite ist unsere Gotteskindschaft, zu der wir verordnet sind. Auch Epheser, alles Epheser 1 jetzt. Ja? Also wenn wir auserwählt worden sind, dann sind wir zur Kindschaft auserwählt worden. Und wir sind ja auch schon Kinder geworden, Kinder Gottes geworden durch unsere Wiedergeburt. Der dritte Segen ist die Erlösung durch sein Blut. Die haben wir ja auch schon, weil das ist ja die Voraussetzung zur Kindschaft. Das vierte ist die, wir sind zu Erben eingesetzt worden, und zwar zu Miterben Christi. Darauf warten wir vielleicht besser noch ein bisschen. Und damit wir das auch alles sicher haben, sind wir versiegelt worden auf den Tag der Erlösung. Der Tag der Erlösung, können wir darüber diskutieren, eigentlich ist der Tag der Erlösung ja der Todestag Jesu. Ja, denn dort ist er gestorben für unsere Schuld. Für uns ist der Tag unserer Erlösung vielleicht unser Sterbetag, wenn wir in den Himmel kommen. Könnte aber auch der Tag unserer Wiedergeburt sein, weil dort sind wir ja eigentlich in den Augen Gottes der Sünde gestorben. Ja, also wir haben viele Tage der Erlösung. Jetzt haben wir die Situation, dass die Dinge, die jetzt in Epheser 1 aufgezählt sind, diese geistlichen Segnungen, mit denen wir im Himmel gesegnet werden, dass wir diese Dinge jetzt schon haben. Ja, obwohl wir ja eigentlich nicht im Himmel sind. Denn wir haben ja schon Vergebung. Wir sind ja schon erlöst. Wir sind doch schon Kinder Gottes. Gleichzeitig soll es der Segen sein, der erst im Himmel uns bereitet ist. Aber wir haben sie jetzt schon. Nun, Gott ist halt ein ewiger Gott. Gott sieht die Dinge schon vollendet, die wir erst glauben, aber noch nicht sehen. Ja, wir gehen alle davon aus, dass Gott allgegenwärtig ist. Nur beschränken wir das auf die räumliche Allgegenwart. Ja, er ist in Deutschland und er ist in Nordamerika, in Südamerika, in Australien, er ist überall gleichzeitig. Aber Gott ist auch in der Zeit allgegenwärtig. Ja, er sieht uns heute schon fertig. Gott hat keine Zeit, Gott ist ewig. Gott sieht, dass wir jetzt schon ewiges Leben haben und dass wir jetzt hier unten gerade den irdischen Teil unseres ewigen Lebens leben, und zwar schon in dieser Welt. Und jetzt wird es interessant, das müsst ihr vielleicht ein paar Mal überlegen. Der Herr Jesus sagt in Johannes 5, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben durchgedrungen. Okay? Wir haben das ewige Leben, wir kommen nicht in das Gericht, sind vom Tod zum Leben durchgedrungen. Und das sagt Jesus selbst. Da ist doch von uns die Rede. Wir hören doch sein Wort. Wir glauben doch dem, der ihn gesandt hat. Also kommen wir doch nicht ins Gericht, sondern sind vom Tod in Sünden zum Leben in Christus durchgedrungen. Das steht hier in der Gegenwart, in der vollendeten Gegenwart. Perfekt, glaube ich, hat es früher mal Kaiser, ja? Oder heißt es heute. Ja, da steht nicht, ihr werdet mal zum Leben durchdringen, wenn ihr gestorben seid endlich, sondern da seid ihr, steht, ihr seid schon durchgedrungen, jetzt, heute, hier und jetzt. An anderer Stelle sagt Jesus in den Ich Bin-Worten in Johannes 11, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. So weit gehen wir doch alle mit, oder? Ja, wir sterben und wenn man ihn glaubt, werden wir auferstehen. So weit gehen wir doch mit, aber geht ja weiter, Johannes 11, 26. Wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Ja, okay? Wenn wir nimmer mehr sterben, bedeutet das doch, wir leben jetzt schon ewiges Leben. Sonst würden wir ja noch sterben. Wenn wir aber nicht mehr sterben, dann müssen wir ja wohl schon ewiges Leben haben. Was wir so als Sterben angucken, das ist eigentlich nur ein Ortswechsel, den wir vollziehen müssen. Und diesen Ortswechsel, den nennen wir Sterben, vor dem haben wir auch ein bisschen Angst. Aber eigentlich kommen wir doch bloß in den Himmel. So schlimm wird das Sterben ja wohl nicht sein, wenn du bloß in den Himmel kommst. Bloß in Anführungszeichen. wir heute denken, wir wären noch nicht dort. Gott sieht uns allerdings schon dort. Paulus schreibt, er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Auch hier vollendete Gegenwart, nicht Zukunft. Er hat uns schon versetzt und wir sind schon dort. Wir sehen es nicht, wir empfinden es vielleicht auch nicht oder sicher nicht, aber Gott sieht uns schon im Himmel und Gott empfindet es auch so. Was uns dann letztendlich im Himmel erwartet, das weiß ich natürlich auch nicht. Wir wissen allerdings aus 1. Johannes 3, dass wir dem Herrn gleich sein werden, dass wir ihn, unseren Herrn, sehen werden in seiner Herrlichkeit, die er im Himmel hat. Und wir werden ihm in dieser Herrlichkeit gleich sein. Und wenn wir ihn sehen, dann sehen wir ja das Ebenbild des Vaters, Gottes, nach Kolosser 1. Und in ihm sehen wir ja dann auch die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, nach Kolosser 2. Und wir werden ihm gleich sein. Das heißt doch, wir werden dann auch so sein, wie Jesus ist. Wir werden dann auch das Ebenbild Gottes sein. In uns wird dann auch die Fülle der Gottes leibhaftig wohnen. Und wisst ihr, mir ist dann so eingefallen, eigentlich schließt sich hier der Kreis der Schöpfung. Eigentlich schließt sich hier der Kreis. Am Anfang der Schöpfung lesen wir, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Dann kam der Sündenfall, dann war der Mensch nicht mehr nach dem Bilde Gottes. Und am Ende jetzt hier bei uns, weiß ich wie viele tausend Jahre später, das heißt, da steht dann, wir werden ihm gleich sein. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden sein Ebenbild sein, wir werden umgestaltet sein in das Bild des Sohnes. Und auch hier und heute, jetzt auch für uns schon, vollendete Gegenwart, steht in Kolosser 3, wir sind schon gestorben und unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Ja, das sind unsere Fakten, auch Gegenwart. Und damit komme ich zum Schluss. Einem Propheten, das war der Mann Gottes, gleich wie mich waren die Parallelen zwischen Mose und Jesus und doch ganz anders. Wir singen ja schon ein Lied. Und doch ganz anders. Jesus führt uns nicht ins gelobte Land. Er versetzt uns ganz einfach in sein Reich. Und er gestaltet uns um in sein Bild, in das Ebenbild des Vaters. Das alles beinhaltet Advent. Ja, das alles beinhaltet Weihnachten. Und es wäre schön, was der Hermann schon angedeutet hat am Anfang, wenn Heiligabend dann tatsächlich der Tag wäre, an dem Jesus kommt, nämlich in dein Herz. Und wenn er schon drin ist, dann kannst du ihn ja noch ein bisschen polieren und wieder ein bisschen Vordergrund rücken. Ja? Manchmal vergessen wir das und unser Leben spiegelt es nicht wieder. Ich wünsche euch dazu Gottes Segen. Amen. Und jetzt singen wir noch, macht hoch die Tür. Könnt ihr vor? Macht hoch die Tür. Vier Strophen hat's.
Macht hoch die Tür, die Tür. Dieser König zieht.